Das Thema heute Abend heißt, haben wir noch eine Erweckung zu erwarten? Ich werde begründen, dieses Thema. Aber lass uns vorher beten. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass wir zusammenkommen dürfen, dass wir noch die Freiheit haben und die Möglichkeit, uns zu treffen, dein Wort zu hören, zu erfahren und nachzudenken über das, was du uns zu sagen hast. Danke für deine Treue und Güte, dass wir heute Abend noch die Kraft und die Möglichkeit haben, wie gesagt, wollen auch jetzt schon bitten für den morgigen Sonntag, wo dein Wort überall verkündigt wird, dass es in Kraft und Vollmacht geschieht, zur Ehre deines Namens. Amen. Haben wir noch eine Erweckung zu erwarten? Wisst ihr, wenn ich das Wort Erweckung höre, dann denke ich manchmal, wann hast du das zum letzten Mal in der Ostfriesenzeitung gelesen, dieses Wort? Oder in der Tagesschau gehört? Gibt's nicht, ne? Das sind so manche Begriffe, die wie ausgestorben erscheinen, als wenn es das gar nicht mehr gibt. Und doch gibt es Erweckung. Die Frage ist natürlich, was verstehen wir darunter? Was ist gemeint mit Erweckung? Erweckung heißt wach werden, aufwachen. Vor 100 Jahren oder 150 Jahren war das allen Christen sehr geläufig und sehr bekannt. Da gab es so ein Lied, wach auf, du deutsches Land, du hast genug geschlafen. Oder weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit, fang bei deiner Kirche an, dass die Welt es sehen kann. So sang man damals. Erweckung, wach werden. Die Frage, gibt es so etwas bei uns noch? Oder vielleicht anders gesagt, haben wir vielleicht selber Erweckung nötig? Habe ich, der ich hier stehe und darüber spreche, Erweckung nötig? Das ist eine Frage, nicht? Wenn ja, wir werden es heute Abend hören. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Christenheit heute im Allgemeinen, oder ich rede jetzt natürlich von der für mich überschaubaren Christenheit, also Zentraleuropa, Deutschland, Frankreich, Schweiz, skandinavische Länder, Italien, dass die Christenheit hierzulande sehr gleichgültig geworden ist. Das hat natürlich auch seine guten Seiten, das will ich nicht verschweigen. Wenn ich vor 50 Jahren oder vor 30 oder 40 Jahren irgendetwas gesagt habe, was den Zuhörern falsch vorkam, dann kamen sie an und ja, manche haben mich gehasst daraufhin, mich abgelehnt, mich rausgeworfen. Heute kannst du fast überall alles sagen, was du willst, ne? Das ist alles so ziemlich egal. Hat auch was mit Erweckung zu tun, in verschiedener Hinsicht. Wir hier in Ostfriesland haben ja das große Vorrecht, in einem Erweckungsland zu leben. Ich habe vor ein paar Tagen ein Buch geschenkt bekommen. Ich habe mir gleich einen ganzen Stapel davon bestellt. Also wer Interesse hat, kann es auch bei mir bekommen. Matthias Hilbert, Ostfrieslands leidenschaftliche Pastoren. So ist das Buch überschrieben. Erweckung in Ostfriesland. Ich habe gerade vorhin beim Durchblättern noch mal gesehen, die Kirche in Bunde. Ich weiß, ihr kennt ja die Kirche in Bunde. Riesengroßes Gebäude, viel zu groß für solchen kleinen Ort. Die war jeden Sonntag so voll, dass sie in den Gängen überall in den Treppenemporen saßen noch Leute oder standen noch Leute. So voll war die Kirche um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute. Wenn man heute ins Reiterland guckt, ach ja, ne? Ach ja, in Wiener gibt es noch eine schöne Baptistengemeinde, Landeskirche natürlich, aber Erweckung ist alles andere, ne? Oder Starkholt, wo der Remmer Janssen war. Die Bibelstunden, so wie unsere hier jetzt, wisst ihr, wie viele Leute wöchentlich in die Bibelstunde kamen? 700 Leute in so einem kleinen Nest wie Starkholt. 2000 Einwohner vielleicht damals. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Eine Erweckung. Überall. Also wer Interesse an diesem Buch hat, da staunt man. Auch hier in Loga war Erweckung. Das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich jetzt durch dieses Buch erfahren. Erweckung. Menschen sind wach geworden. Menschen, die noch nicht an den Herrn Jesus glauben, also manche sagen Ungläubige, nicht? Damit wir uns verstehen, wurden wach. Sie sagen, was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Wie geht das dann weiter? Was ist mit meinen Sünden, mit meiner Schuld? Menschen, die längst Christen waren, haben gefragt, ist das überhaupt Christenleben, was ich führe? Bin ich überhaupt wirklich ein Christ, ein Nachfolger Christi? Denn das heißt ja Christ sein. Christ sein heißt, ich folge dem Herrn Jesus Christus nach. Und ihm nachfolgen heißt, ja, so werden, immer mehr so werden, wie er ist. Voller Güte und Liebe, Freundlichkeit, Kraft, Vollmacht, Segen. Da beginnt Erweckung, wo diese Fragen aufbrechen. Und Erweckung fängt immer bei einzelnen Menschen an, bei einzelnen Personen. Ich schaue mich im Spiegel des Wortes Gottes an und sage, was ist da, was ist das überhaupt? Wo ist das, was der Jesus einmal erste Liebe nennt? Wo ist das? Die Liebe, die ja ihn über alles liebt und schätzt und wertschätzt. Wo ist das? Wo ist das, was er in der Bergpredigt sagt, trachtet am ersten nach dem Reich des Herrn? Ich habe neulich ein kleines Heftchen herausgegeben, das ist überschrieben mit zuerst. Da habe ich einfach die Bibelstellen herausgeschrieben, wo es darum geht, was wir vor allen Dingen, was wir zuerst tun sollen oder wie wir sein sollen. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine herzliche Liebe, nicht? Zum Beispiel vor allen Dingen. Oder vor allen Dingen mit Gebet und Flehen vor Gott unsere Anliegen kund werden lassen. All diese vielen Stellen habe ich herausgeschrieben und ich muss sagen, habe mich geschämt, als ich damit fertig war. Ich habe gedacht, ja, Hans-Peter, was hast du alles vorrangig? Wir haben eine Prioritätenliste, heißt das ja heute, nicht? Eine Prioritätenliste, da steht alles drauf, was wir tun müssen. Anstatt zu fragen, was ist von Gottes Wegen und nach seinem Willen zuerst dran, vor allen Dingen. Wenn ihr diese vielen Bibelstände braucht, ja nur eine Konkordanz zu nehmen, ne? Mal durchliest, dann geht es euch vielleicht wie mir. Ich habe gesagt, ja, da muss manches anders werden. Seht ihr, und wenn so etwas geschieht, das ist Erweckung. Erweckung ist immer eine, ich sage es mal neutestamentlich in der Sprache des Neuen Testamentes, Erweckung ist immer eine Bußbewegung. Buße tun. Erweckung ist nicht irgendwas machen. Da muss ich ganz, ganz viel Stühle hinstellen, ganz viele Leute einladen. Alles das ist nicht Erweckung. Erweckung ist Buße, fängt mit Buße an und hört mit Buße auf. Und da kann man überhaupt alles andere, was da noch gesagt wird, unterordnen. Erweckung, Buße. Den Herrn suchen. Radikal aufräumen. Alles, was Gott im Weg steht und meinem Leben. Weg damit. Das ist radikal. Das ist, wir reden von Erweckung, liebe Leute. Ich habe euch ein Buch gegeben. In diesem Buch beschreibt ein Missionar, wie in Indonesien ist weit weg von hier, Erweckung entstand. Dasselbe, was ich euch jetzt sage. Es fing an mit Buße. Die Leute haben die Gläubigen, bei den Gläubigen fängt es an. Wache auf, sagt Gottes Wort, wache auf, der du schläfst. Ich schlafe? Ja, ne? Ja. Wenn ich mich den ganzen Tag mit Corona beschäftige und wie vereinsamt ich doch bin und wie schrecklich das doch alles ist, ihr lieben Leute, das ist ein schlafähnlicher Zustand. Ich will euch was sagen, so schrecklich ist das für mich gar nicht. Obwohl ich auch nicht sage, dass ich erweckt bin, aber ich sage, wenn man anfängt, Gott zu danken, dann kommen wir auch noch drauf, dann ändert sich die Sichtweise für ganz vieles. Und deswegen Erweckung. Heißt radikal mit Sünde aufräumen. Was Gott nicht will, will ich auch nicht. Das Ganze hängt, und das ist der Dreh- und Angelpunkt, mit Liebe zusammen. Erweckung heißt, in ein neues, gesünderes Verhältnis zu Gott zu kommen. Und dieses Verhältnis beruht auf Liebe. Ich liebe Gott. Wenn es dazu kommt, und das ist ja auch das erste und einzige Gebot, das der Herr Jesus uns gegeben hat, Gott über alle Dinge lieben und unseren Nächsten wie sich selbst. Und wenn das bei uns Wirklichkeit wird, dann ist Erweckung da. Dann brauchen wir uns keine Sorge machen, dass Menschen kommen, Gottes Wort zu hören. Wisst ihr, Herr Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Ja, es gibt so Lichter, die sind, Tranfunzel, nicht? Die sieht man nicht. Und da macht man auch besser einen Bogen drum, weil Tranfunzel stinken. Aber wenn du so eine schöne, helle, einen Leuchtturm hast, mit so einer riesen Spiegelanlage und gewaltigen Glühlampen, das sieht man weithin, nicht? Du, und dann kommen sie. Wenn nur das Licht hell leuchtet, wenn nur Erweckung da ist, dann kommen die Leute. Ich habe das erlebt, ich hatte ja das Vorrecht, einige Jahre mitten in einer Erweckung zu leben. Das ist mein Bruder Werner, der hat das miterlebt. Da kamen die Leute in unsere Zimmer rein, in unser Esszimmer zum Beispiel, da kamen auf einmal zwei ältere Herrschaften, Mann und Frau, hatten sich beide schwarz angezogen, ganz feierlich. Ich sage, guten Tag, was kann ich für Sie tun? Bitte nehmen Sie Platz, was kann ich für Sie tun? Wir wollen uns bekehren. Dann habe ich gefragt, was meinen Sie, was verstehen Sie darunter? Ja, unsere Sünden. Sie wollen Vergebung ihrer Sünden haben. Sie hatten das ganz gut begriffen, was Bekehren ist. Ja. Und dann haben sie sich zum Herrn Jesus bekehrt. Diese beiden älteren Herrschaften. Sie sind noch eine Zeit lang in die Gemeinde gekommen und dann eines Tages hörten wir, der erste von den beiden, jetzt inzwischen auch der zweite, sind schon längst beim Herrn. Nicht? Ja. Aber rechtzeitig vorher, wo haben sie sich noch bekehrt? Nicht? So, versteht ihr? Schön, nicht? Da Damals gab es hier eine Teestube in der Groninger Straße. Der erste, der sich bekehrt hat zum Herrn Jesus, das geschah, bevor die Teestube überhaupt eröffnet war. Da waren ein paar junge Frauen, junge Glaubensschwestern, die putzten die Fenster von außen. Und dann sahen sie so, wie sie da am Fensterputz machen, sahen sie da draußen einen jungen Mann, einen Landvermesser. Der hatte da auf der Groninger Straße, vermaß da irgendwie die Straße. Und es war kalt, es war November oder Dezember, kalt und Nieselregen und eklig. Und dann sagte sie so aus Spaß, haben Sie Lust, eine Tasse Tee mit uns zu trinken? Wir haben gerade Tee aufgesetzt. Hatten sie auch. Ja, ja, gerne. Kommt rein. Er sagt, was machen Sie hier? Ja, und dann haben sie ihm von Herrn Jesus erzählt. Und das hat zum Glauben gekommen. Er ist heute noch ein treuer Zeuge Jesu. Manche von euch kennen seinen Namen auch. Das ist, wenn Erweckung ist. In dieser Teestube kamen jeden Abend, so gut wie jeden Abend, Menschen zum lebendigen Glauben. Man kann sich gar nicht vorstellen. Wir hatten, das war so voll da, dass die Leute so an den Wänden angelehnt standen. Dabei hatten wir kein Programm. Es gab Tee und ganz, ganz billige Kekse. Wir waren ja keine reichen Leute damals. Ganz billige Kekse und Tee. Und sonst war nichts. Zu Anfang wurden ein, zwei Lieder gesungen, einer hielt eine kurze Ansprache. Das Ganze war in 10 Minuten zu Ende und dann war nichts mehr. Gespräche. Und dann fing da einer an zu meinen, dann fing da einer an zu weinen. Und sind wir hingegangen und haben gesagt, warum weinst du? Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, eine junge Schülerin, Gymnasium, Klasse 13 oder 12 ging es damals los, bis Klasse 12. Die sagte, ja, ich weiß nicht, ob ich richtig Christ bin. Dann erzählt sie ihre Bekehrungsgeschichte. Ja, das war so eine dubiose Sache. Die waren damals in der Kindersonntagsschule, haben sie einen Ausflug gemacht und dann hat die Sonntagsschultante ihnen erzählt vom Himmel. Und von der Hölle, von den Feuerflammen und von den Teufeln und weiß ich, was hat sie alles erzählt. Und dann hat sie am Ende gefragt, wer möchte in den Himmel und wer möchte in die Hölle. Da wollen sie alle in den Himmel. Und dann haben sie alle ein Übergabegebet gebetet, die Kinder. Und ich glaube, diese liebe Frau hatte recht mit ihrem Zweifel, ob sie wohl bekehrt war, ob das wohl echt war. Es waren die Kinder. Kinderstundensache, ne? Kinder. Ich habe nichts gegen Kinderstunden, aber wenn das so pauschal die ganze Truppe, muss man ja seine Fragen haben. Ich habe gesagt, weißt du, es ist überhaupt nicht diskussionswürdig, ob das damals echt war oder nicht. Heute ist ein guter Tag und heute kannst du die Entscheidung festmachen. Hat sie getan. Nächsten Tag brachte sie 3 Klassenkameraden mit. Alle 3 haben sie am nächsten Tag zum Herrn Jesus bekehrt. Kritische junge Menschen. Das war immerhin in den 70er Jahren, wo die Jugend sehr kritisch war. Meine Brüder und Schwestern, Erweckung. Heute gibt es auch Erweckung. Wenn ihr Missionsnachrichten lest aus China, aus Südamerika, aus Ostafrika, anderen Teilen der Erde, Erweckung. Tausende Menschen kommen zum Glauben an Herrn Jesus. Wir haben von den großen Flüchtlingslagern an der syrisch-türkischen Grenze gehört, dass dort viele Moslem zum Glauben kommen. Erweckung. Kann man sich gar nicht vorstellen, nicht? Die sagen, wir sind so enttäuscht von unseren Leuten, dann kommt ihr Christen her und bringt uns was zu essen. Da müsste auch mehr dran sein als bei unserem Ayatollahs oder wie die heißen. Und dann fragen sie, dann hören sie und dann erleben sie die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, das ist wunderbar. Meine Brüder und Schwestern, ich wünsche so sehr, und das ist mein Gebet, dass dieser heutige Abend dazu dient, dass wir anfangen zu beten. Herr, mach uns wach, erwecke uns. Sende deine Erweckung noch einmal nach Ostfriesland. Wir haben in diesem Buch schöne Beispiele, sehr schöne Beispiele. Nicht nur Remmer Jansen, ich wusste gar nicht, dass es so viele gab. So Erweckungsleute hier in Ostfriesland. Aber heute im Moment sehe ich nicht viel davon. Jetzt haben wir ja Corona, da ist ja sowieso alles anders, aber gab auch mal eine Zeit vor Corona, da war das auch nicht anders als heute. Gemeinden werden kleiner, überaltern, die Alten sterben weg, die Jugend. Viele Gemeinden sagen, wir haben keine Jugend, gibt's bei uns nicht. Und wenn wir uns jetzt umgucken, was wir auch sagen, sieht so aus, als wenn mit der Jugend nicht so viel ist, nicht? Ich würde es nicht beurteilen, aber wir können ja andere nicht beurteilen. Wir können immer nur unser eigenes Herz sehen. Wie weit bin ich brennend für die Verherrlichung unseres Gottes? Wie weit liebe ich meinen Herrn Jesus, der sein Leben für mich am Kreuz von Golgatha hingegeben hat? Wie weit ist das wichtig für mich, dass andere Menschen ihn auch kennenlernen? Was sollen wir tun, damit es besser wird? Ich sagte schon, Buße tun. Erweckung ist immer eine Bußbewegung. Wir können nicht irgendetwas veranstalten und so, und jetzt von da wird Erweckung. Wisst ihr, warum dieses Thema für mich sehr wichtig ist? Ich habe ja die Kirchengeschichte in diesem Land seit den 70er Jahren sehr bewusst erlebt, weil ich viel unterwegs war. Ich war in allen möglichen Kirchen und Konfessionen und Kreisen tätig. Ich habe viel mitbekommen. Seit den 70er Jahren gibt es bis zur Jahrtausendwende, kann man sagen, auch danach noch, aber dann nicht mehr so viel, immer wieder Stimmen, laute Stimmen, die Erweckung ankündigen. Die größte Ausgießung des Heiligen Geistes seit Pfingsten in Frankfurt am Main. Damals wurde angekündigt. Oder ich war in einer süddeutschen Stadt in Nürnberg, da war ich eingeladen, eine Festpredigt zu halten zu einem Gemeindejubiläum. Und bevor ich überhaupt in meiner Festpredigt rankam, stand da ein Mann auf, verkündigte Folgendes. Das muss ich noch dabei sagen, 1999, am Ende des Jahrtausends. Er sagte, so spricht der Herr, am 25. Dezember machen wir Jesus ein Geburtstagsgeschenk. Wird er 2000. 51% der Bevölkerung werden gläubige Christen sein und ihn anbeten. Er hat nicht gesagt, ob er die Stadt Nürnberg meinte oder Deutschland oder die ganze Welt, hat er nicht dabei gesagt. Und traurig, nicht? Ich habe gedacht, hinterher, ich konnte meine Predigt kaum noch halten. Ich habe sie noch so mit Mühe und Not gehalten, aber mir wurde auch hinterher gesagt, du Hans Peter, was der gesagt hat, das wollen wir hören. Wäre ja auch schön, nicht? Aber ist nicht passiert. Immer wieder aus Afrika kamen Brüder, die verkündigten, die Erweckung geht von Deutschland aus. Ausgerechnet von Deutschland, ne? Meine Brüder und Schwestern, und große Enttäuschung. Und das haben wir Prediger heute noch immer zu schmecken. Viele sagen, ach, red du, Mann, passiert sowieso nicht. Ne? Da können wir sagen, was wir wollen, ja, ist in Ordnung. Die haben das alle geglaubt mit glühendem Herzen. Und dann ist nachher nichts passiert, eine Enttäuschung. Nächstes Jahr wieder eine Enttäuschung, dann nach 2 Jahren wieder eine Enttäuschung. Irgendwann vor der Akulia. Ne? Meine Brüder und Schwestern, lasst uns vorsichtig sein mit solchen Ankündigungen. Man kann eine Erweckung nicht ankündigen und sagen, jetzt machen wir es, jetzt wird es aber. Aber lasst uns Buße tun, das kann man sagen. Lass uns auf die Knie gehen und heulen vor Gott, heulen und weinen, dass unser Herz so kalt geworden ist. Kalt gegen die Geschwister, kalt gegen Gott, die Bibel. Es gibt viele Christen, die lesen gar nicht mehr in der Bibel. Die haben ja ihr Handy und da haben sie vielleicht ein neues Testament aufgeladen und das ist dann alles. Ne? Da kann man nicht die Bibel studieren und erforschen, wie es Gottes Wort uns empfiehlt. Ich möchte gerne Erweckung. Allerdings kostet die Erweckung auch was. Nicht, dass wir es falsch verstehen. Erweckung kann man nicht kaufen. Insofern kostet sie nichts. Es ist ein Geschenk des Geistes Gottes, der Erweckung wirkt. Aber ich muss euch eine Geschichte erzählen. Manche von euch kennen sie schon mal, die ich schon hier erzählt habe. Die kürzeste Predigt, die ich in meinem Leben gehört habe, die zugleich vielleicht die wirkungsvollste war, die mich mein Leben umgekrempelt hat, bestand aus 2 Wörtern. Der alte Heinrich Kemner, manche von euch kennen Heinrich Kemner noch, ein Mann Gottes. Ich war bei ihm in Krelingen in einer Tagung und ich war ein junger Mann, so 30, 35, er hatte über Vollmacht gesprochen. Vollmacht und Erweckung gehören zusammen. Kommen wir vielleicht noch drauf. Er hat über Vollmacht gesprochen. Als die Predigt fertig war, Winter, Glatteis, er sagte, wer fährt mich eben nach Hause? Er wollte nicht zu Fuß gehen, weil das so glatt war. Ne? Dachte auch, 4 Räder sind sicherer als meine 2 alten Beine. Da habe ich mich sofort gemeldet. Er hat gesagt, jetzt hast du den mal ganz nah bei dir. Dann habe ich meinen VW vorgefahren und habe ihn eingeladen und dann sind wir die 200, 300 Meter zu seiner Wohnung gefahren. War nicht weit, aber ich bin ganz langsam gefahren. Dann habe ich ihn gefragt. Ich habe gesagt, Herr Pastor, Sie reden hier so viel von Vollmacht. Wie kriegt man denn die? Da guckte der Mann mich so an. Er war so ein Prophet, der Heinrich Kemner, sage ich euch. Da guckte er mich so an, von oben bis unten, und sagte, noch extremer. Das war die ganze Antwort. Versteht ihr, was er meinte? Junger Mann, du möchtest gern Erweckung. Du möchtest gern Vollmacht. Und dann hier groß ein auf geistliche Qualität und Kompetenz. So geht das nicht. Noch extremer, noch mehr dein Leben dem Herrn hingeben, noch mehr Zeit im Gebet verbringen, noch mehr Gottes Wort lesen, noch mehr die Sünde in jeder Form meiden und hassen. Und dann wirst du Vollmacht haben. Noch extremer. Das ist mir bis heute nachgegangen. Das ist jetzt ja auch schon wieder 50 Jahre ungefähr her. Aber noch extremer. Geschwister, anders geht es nicht. Wenn wir überhaupt Interesse haben. Und wenn jemand dann diesen Weg geht, noch extremer, dann wird er weniger Freunde haben als bisher. Der ist durchgedreht, der ist, ein Spleen oder Sektierer. Und so weiter, ne? Da kommen denn solche Sachen heraus. Das will ich nicht, sagte mir einer. So wie du, entschuldige, ich bin absolut kein Beispiel, nicht, dass er das vergessen kann. Aber der sagt mir, so wie du will ich nicht. War ein Christ, aber der wollte noch so seinen Spaß haben und der wollte noch so seine Sachen machen, die ihm so einfielen. Ich will es gar nicht bei Namen nennen. so diesen Weg, so mit Gott, so nicht, ne? Meine Brüder und Schwestern, ja, ich verstehe das ja auch. Und wenn wir dann, wie es der Heinrich Kemner empfohlen hat, wirklich Vollmacht von Gott bekommen, und es passieren Dinge, Menschen bekehren sich zum Herrn, Menschen werden frei von Bindungen und Süchten, ja, dann besteht die große Gefahr, dass wir stolz darauf werden. Wie die Jünger damals, die der Herr Jesus losgeschickt hatte, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus, verkündigt das Evangelium, haben sie gemacht. Und die Kranken sind gesund geworden und die Dämonen sind ausgefahren. Und Leute haben an das Evangelium geglaubt. Und da kamen sie und begeistert von sich selbst und erzählen dem Herrn Jesus, was sie getan hatten. So heißt es dort, sie berichteten ihm alles, was sie getan hatten. Und der Jesus bringt sie wieder auf den Fußboden, auf den Teppich. Freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind. Freut euch aber darüber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind. Jawohl, nicht? Das ist dann die richtige Haltung. Das ist doch alles Gottes Werk, nicht unser Menschenwerk. Unser bisschen, was wir dazu tun, ja, das zählt eigentlich gar nicht. Gott könnte ja auch den anderen benutzen. Wir sind nicht so wichtig, wie wir manchmal denken. Aber Gott ist wichtig. Sein Tun, sein Handeln ist wichtig. Ich war vor Jahren mal eingeladen in einer, das hieß Mitarbeitertagung. Da kamen also so 120, 140 Missionare, Pastoren, Gemeindeälteste, Missionswerksleiter, solche Leute, Mitarbeiter im Reich Gottes, kamen da zusammen. Und der Veranstalter, der die Leute also einlud, der sagte mir, Hans-Peter, ich bitte dich, über Erweckung zu sprechen. Ich habe gedacht, über Erweckung sprechen. Damals gab es ganz viele Bücher über Erweckung von Finney und von Torrey und die waren alle frisch aufgelegt. Und dann so viel wurde über Erweckung gesprochen. Ich dachte, da kannst du doch gar nicht drüber sprechen. Das wissen die doch schon alles. Aber ich habe das ernst genommen, was der Bruder gesagt hatte. Habe mich in mein Zimmer gekniet und habe gesagt, Herr, soll ich darüber sprechen? Und was soll ich sagen? Und da hat der Herr mir ganz schnell 3 Punkte geschenkt. Der erste Punkt hieß, Gott hat mehr Interesse an Erweckung als wir. Zweiter Punkt hieß, weiß ich nicht mehr. Verfällt mir jetzt im Moment nicht ein. Der dritte Punkt hieß, der Teufel kann Erweckung nicht verhindern. Das ist wahr, er versucht es, aber er kann es nicht. Wenn Erweckung kommt, du weißt manchmal, als hier in Ostfriesland Erweckung war, wie der Teufel dagegen war. Aber da kann er nichts verhindern. Oder wenn ihr mal in das Buch hineinguckt, als in Indonesien Erweckung war, da war der Teufel auch nicht dafür, da war er auch dagegen. Und die Erweckung kam, das ist Gottes Werk, Gottes Größe. Und der dritte Punkt, das war der zweite Punkt, richtig. Und der dritte Punkt, da habe ich gesagt, drittens, habe ich gar nichts mehr gesagt, da fingen ein paar an zu lachen. Wenn Gott es will und der Teufel es nicht hindern kann, hängt es bei uns, nicht? Das haben sie sofort begriffen. Und da habe ich ihnen erzählt, so was Erweckung bedeutet. Kurz, die wussten es ja schon alles. Und dann habe ich die Frage gestellt. Und diese Frage, die hat die Leute umgetrieben. Sag mal, wollen wir überhaupt Erweckung? Nur ganz ehrlich, theoretisch wollen wir es natürlich. Wir sind ja Christen, ne? Wir haben unseren Katechismus gut gelernt, dass wir Erweckung brauchen. Menschen sollen zum Glauben kommen, natürlich. Aber du, ich sag, wenn Erweckung ist, so richtige Erweckung, du hast einen neuen Wohnzimmer, Teppich im Wohnzimmer, Da kommen die in die ganzen vielen Leute da rein und setzen sich dahin und wollen Gottes Wort hören. Und der schöne Teppich. Und du, den Urlaub hast du längst im Reisebüro gebucht. Irgendwo per Flugzeug, wo es ganz schön warm ist. Und wenn Erweckung ist, kannst du gar nicht fahren, weil so viele Leute kommen und wollen Jesus kennenlernen. Wo ist denn da dein Sparbuch? Das Geld, das du gespart hast. Du, da kommst du mit so viel Not zusammen. So viele arme Menschen, denen du zwar von Jesus erzählen kannst, aber die hungern, wenn du ihnen nicht die Tasche füllst. Und habe ihnen das so vorgestellt. Und die Frage noch einmal, wollen wir überhaupt Erweckung? Oder ist uns das, so wie wir es jetzt haben, so wir gehen sonntags in die Versammlungen, wir geben vielleicht den Zehnten oder wie viel, und damit hat sich's dann auch, und im Übrigen Urlaubszeit ist Urlaubszeit, und ja, das ist nicht viel bequemer. Du, hinterher war eine Aussprache, und bei der Aussprache, da ging es nur um diese Frage, und die Brüder und Schwestern waren meistens Männer, damals war das noch so, mit Gemeindeleitungen und so. Die waren ehrlich, die sagten, ja, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß nicht, ob ich das meiner Frau vermitteln kann, wenn ich plötzlich extremer werde, wenn ich diesen Weg gehe, den du da beschreibst. Was meine Kollegen sagen, meine Amtsbrüder, ich bin plötzlich ein schwarzes Schaf. Unter meinen Mitarbeitern, unter meinen Kollegen. Du, und dann haben wir das endete damit, dass wir alle miteinander Buße getan haben. Haben gesagt, Herr, bitte, bitte vergib uns alles das, was wir vorbringen gegen Erweckung. Mach uns hungrig und durstig nach dem, was du uns zu sagen hast. Ich weiß nicht, wie es in den einzelnen Gruppen und Gemeinden und Werken weitergegangen ist, wo die Brüder herkamen. Aber es war so ein Anstoß. Ich war so dankbar hinterher, dass der Leiter da gesagt hat, sprich über Erweckung. Man liest und hört, Gebet ist nötig für Erweckung. Keine Erweckung ohne Gebet. Das stimmt. Gebet ist immer, immer richtig, immer wichtig. Als ich noch Religionslehrer war, wenn ich die Kinder irgendwas fragte und sie wussten nicht genau, melden sie sich trotzdem. Entweder, die Antwort hieß entweder Gott oder beten. Eins war bestimmt richtig. Beten gehört zu allem dazu, was geistlich geschehen soll. Ohne Gebet gibt's keine Predigt, ohne Gebet gibt es keinen Musikdienst, ohne Gebet gibt es keine Evangelisation und keine Seelsorge, klar. Aber Geschwister, Erweckung ist nicht Folge von Gebet. Erweckung ist souveränes Handeln Gottes an Leuten, die Buße tun. Dass wir manchmal lange beten müssen, um zur Buße zu kommen, das weiß ich auch. Was nicht wahrhaben wollen, haben alle möglichen Entschuldigungen für unser Verhalten und für unsere Einstellung. Klar, ne? Klar. Leider ist das so. Aber wenn wir dann durchbrechen zur Buße, dann kommt die Erweckung. Dann ist sie schon da. Jede Erweckungsbewegung fängt an mit Buße. Ich sage es noch einmal, Geschwister, und irgendein Patentrezept, du musst 24 Jahre beten und dann hast du Erweckung. Oder du musst, so ich habe das früher gemacht, als ich Student war, junger Mann war, habe ich mir Traktate bestellt bei Werner Heukelbach, da gab es immer kostenlos. Da habe ich mir kistenweise bestellt. Da habe ich so einen ganzen Abend voll Traktate gehabt, habe mich da hingestellt, habe die verteilt. Aber ist keiner zum Glauben gekommen. Jedenfalls habe ich nichts davon gemerkt. Warum? Weil ich selbst nicht stimmte. Das Motiv war nämlich, ich wollte endlich Heilsgewissheit haben. Ich dachte, wenn du ganz viel für Gott tust, dann wird es irgendwann mal Klick machen und du wirst es wissen, ich gehöre zu Jesus. Dann habe ich mich so gesehen. Und ich glaube, wenn ich das Werner Hockebach erzählt hätte, der hätte mir kein einziges Traktat mehr geschickt. Der hätte gesagt, weißt du was, bekehr dich erstmal richtig. Und dann wird das andere von selbst kommen, auch das Traktat verteilen. Es gibt keine Technik. Aber eins muss ich euch noch sagen. Das klingt alles vielleicht in manchen Ohren heute Abend ein bisschen negativ. Ein sehr kluger Mann, Hans-Jürgen Peters, schreibt auf der Internetseite des Bibelbundes in einem sehr wertvollen Beitrag zum Thema Erweckung Folgendes. Erweckung kann auch bedeuten, wach werden für das, was Gott uns bereits geschenkt hat. Als ich das las, habe ich gedacht, ja! Wisst ihr, wir kommen leicht dahin zu sagen, ja, die Christen. Juli, ich bin selber einer. Ne? Wenn die denn so verkehrt sind, okay, ja. Stimmt. Unsere Gemeinde und die Gemeinden heute. Neulich sagte mir ein Bruder, ja, unsere Gemeinde, das ist auch, ich sage nicht, wie es weitergeht. Meine Brüder und Schwestern, lasst uns anfangen zu danken, was Gott uns bisher geschenkt hat. Wir sind weitgehend undankbar geworden für das, was Gott uns gegeben hat. Ich habe neulich einem Bruder gesagt, der sich auch über unsere Gemeinde beschwerte. Ich habe gesagt, Leute, aber wir haben Gottes Wort. Alle, die hier vorne zu predigen stehen, sind davon überzeugt, dass die Bibel Gottes heiliges Wort ist. Und jede, das, was man historisch-kritische, moderne Theologie nennt, hat hier keinen Raum in diesem Platz. Kann man Gott dafür nicht danken? Das ist nicht so selbstverständlich. Hier wird gebetet. Kann man Gott dafür danken? Hier wird die Mission unterstützt. Und zwar, wenn wir mal die Beträge, wird ja demnächst eine Gemeindeversammlung sein, glaube ich, nicht so. Anfang des kommenden Jahres. Dann werdet ihr vielleicht hören, wie viel Geld in die Mission gegangen ist. Ich freue mich. Kann man Gott nicht dafür danken? Die Jugend- und die Kinderarbeit und die Royal Ranger-Arbeit. Lass uns nicht vergessen, wofür wir zu danken haben. Wir haben Älteste, die gottesfürchtig sind und die nach dem Geist Gottes fragen und sich leiten lassen. Ist das nicht gewaltig schön? Wir haben nicht irgendwelche Leute, die als Beamte Hirten der Gemeinde zu sein haben, sondern Hirten, die keinen Pfennig dafür kriegen, im Gegenteil, viel Zeit und Kraft und Geld aufwenden für ihren Ältestendienst. Sollen wir nicht anfangen, uns zu schämen für all das Meckern und Schimpfen? Ich glaube, wenn wir damit anfangen, Gott zu danken für all das, was schon ist, auch dass wir diesen wunderschönen Raum haben. Werner kann sich noch gut erinnern, der war nämlich federführend hier für den Umbau verantwortlich. Das war mit anderen zusammen. Das war eine gewaltige Aufgabe, aber wir haben es durchgestanden. Jetzt haben wir diesen schönen Raum hier. Schön, ne? Und lass uns mal Gott viel mehr danken. Ich glaube, wenn wir anfangen, Gott zu danken für jeden Einzelnen, der hierher kommt, dass heute Abend trotz Corona und trotz miesem Wetter so viele Geschwister hier zu diesem Abend hier sind. Halleluja! Ich danke Gott dafür. Und dass wir doch diese negative Grundhaltung als Sünde erkennen. Es ist nicht gar nicht so schlimm. Jesus ist immer noch größer und er ist immer noch in seinen Kindern, in den Kindern Gottes wohnt er. Und der Heilige Geist ist immer noch da. So wie es der alte Martin Luther ein bisschen trotzig singt, er ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Jawohl. Dafür sollen wir Gott danken. Vieles könnte besser, vieles könnte vollmächtiger, vieles könnte klarer sein. Aber wir haben auch viel Grund zum Danken. Und dann, wenn wir Buße tun, vielleicht gemeinsam. Ich habe jetzt herausgegeben eine kleine Schrift über die Erweckung in Herrnhut damals 1737, wie die ganze Gemeinde zusammenkam und sich vor Gott im Gebet vereinigte, in Buße und Tränen über ihre Streitigkeiten und Rechthaberei und mangelnde Liebe. Und Gott goss seinen Geist aus auf Herrnhut. Gewaltig, was da passiert ist. Geschwister, wir leben in der Endzeit. Das, was diese Propheten, von denen ich vorhin redete, meinen, geschieht die weltweite große Erweckung, wenn der Herr Jesus wiedergekommen ist und sein Friedensreich aufrichtet, dann wird jeder, der dann noch auf der Erde lebt, glauben. Die werden alle Jahre nach Jerusalem kommen, dem Herrn das Laubhüttenfest feiern und das alles. Steht alles in der Bibel. Jetzt leben wir in Endzeit. Endzeit heißt Zeit des Abfalls, Zeit, wo die Liebe in den vielen erkaltet. Da sind ja die gemeint, die Liebe hatten. Erkalten kann nur das, was mal gebrannt hat, was mal warm war, ne? In der Zeit leben wir. Das sagt aber nicht, dass du und ich nicht noch erweckt werden können. Dass es nicht hier in unserer kleinen Schar noch eine echte, heilige Erweckung geben kann. Und die breitet sich aus. Und dann werden die Nachbarn, die jetzt zum Teil sehr kritisch uns gegenüberstehen. Also das ist hier gar nicht so erfreulich in der Nachbarschaft. Man hat wohl einiges über uns erzählt, was ja vielleicht auch nicht so ganz wahr war, weiß ich. Am Ende kommen und sagen, boah, das brauchen wir auch. Das wollen wir auch. Und dann ist Erweckung. Vater, wir danken dir für dein Angebot der Erweckung. Und du bist mehr daran interessiert, als wir jemals interessiert sein könnten. Und der Feind, der Teufel, kann Erweckung nicht hindern. Herr, ja, aber du kannst uns neu mit deinem Geist durchschütteln, durchleuchten, dass wir erkennen, wo wir deinem Wirken im Wege stehen. Und gib uns dankbare Herzen für all das Viele, was du an uns und in uns bereits gewirkt hast. Amen.